ARD.
Ich möchte Menschen befähigen, ohne auf einen HNO- oder Dermatologen-Allergologen-Termin warten zu müssen, selbst so gut es ihnen möglich ist, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Befähigung und Lebensqualität.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Draußen blüht es endlich wieder an jeder Ecke. Der Frühling ist in vollem Gange. Was sie einfreut, plagt allerdings die anderen, vermutlich alle Menschen mit einer Pollenallergie. Nämlich laut Robert-Koch-Institut sind das 15% der Bevölkerung in Deutschland. Es gibt Tipps und Tricks, wie man mit Heuschnupfen umgehen kann. Eine genaue Vorhersage der Pollenflugzeiten ist dabei zentral. Genau daran arbeiten Frau Dr. Stefanie Dramburg und ihr insgesamt vierköpfiges Team im Projekt Berlin Breathing an der Charité Berlin. Sie haben eine App entwickelt, Pollenius, die am Ende eine aktuelle und individuelle Allergiebelastung vorhersagen soll. Wie das funktioniert und was das genau bringt, können wir jetzt besprechen mit Frau Dramburg. Sie ist heute zu Gast bei uns im Soup & Science. Hallo Frau Dramburg, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Der Heuschnupfen ist die häufigste Allergie in Deutschland. Wer allerdings nicht betroffen ist, dem ist vielleicht gar nicht so klar, was das genau bedeutet. Können Sie uns das vielleicht nochmal verdeutlichen?
Auf jeden Fall. Also der Heuschnupfen wird leider oft abgetan als nicht so wahnsinnig relevant, weil er nicht lebensbedrohlich ist. Da sehen wir uns oft ein bisschen hinten angestellt, zum Beispiel gegenüber der Onkologie. Aber so irrelevant ist der Heuschnupfen nicht, weil er sehr viele Menschen betrifft, weil er die Lebensqualität massiv einschränken kann und dadurch natürlich auch die Produktivität einschränken kann. Das äußert sich zum Beispiel darüber durch Niesattacken, permanent verstopfte Nase oder Fließschnupfen, der quasi haltlos aus der Nase läuft. Die Augen können tränen, jucken, sind gerötet und manche Patienten haben auch allergisches Asthma. Das heißt, da geht es dann richtig mit Atemnot, mit Hustattacken, Schlafstörungen einher. Also das kann schon einen deutlichen Einfluss auch auf die Lebensqualität haben.
Sie sagen zwar nicht lebensgefährlich, aber kann sowas trotzdem, wenn die Symptome kombiniert werden, schon so weit gehen, dass man sagt, naja, da muss ich jetzt ein Auge drauf haben, dass es nicht doch arger wird?
Auf jeden Fall kann sich eine Pollenallergie auch verschlechtern über die Zeit und gerade bei Patienten, die allergisches Asthma haben, ist so eine Asthma-Exazerbation oder ein Asthma-Anfall kann durchaus auch gefährlich werden, wenn man die Medikamente nicht zur Hand hat, um den zu behandeln. Man sollte ein Auge drauf haben, vor allem auch deshalb, damit man lernt, gut damit umzugehen, die Therapiemöglichkeiten zu kennen und somit die eigene Lebensqualität zu verbessern.
In einem Ihrer Paper sprechen Sie ja sogar auch von ökonomischen Lasten. Das heißt, dass sich das auch auf die Arbeitskraft der Menschen auswirken kann?
Absolut. Wer sich nicht konzentrieren kann am Arbeitsplatz, der kann auch weniger gut arbeiten. Es gibt auch komplette Ausfallzeiten. Im Englischen heißt es ja Hay Fever, also dass der Heuschnupfen bei uns kann sich zum Beispiel sogar durch Fieber, Kopfschmerzen, eben Schlafstörungen bemerkbar machen. Und da ist man auf der Arbeit auch nicht mehr so produktiv. Gerade Berufe im Außenbereich, Dachdecker zum Beispiel, wenn der Pollenflug in vollem Gange ist oder Menschen, die im Außenbereich mit Oberflächen arbeiten, auf denen sich Pollen ablagern, wie ein Film, die sind dann tageweise arbeitsunfähig in dem Fall. Ja.
Von was hängt es denn ab, wie schwer die Symptome sind? Das klingt ja jetzt so, als wäre da schon eine relativ große Bandbreite möglich.
Genau, also es kann wirklich von eher leichten Nasenkitzeln beginnen und kann dann das volle Spektrum entwickeln über die Zeit bis hin eben auch zur Atemnot oder zu einem Spektrum an Symptomen, die ich jetzt gerade alle beschrieben habe. In der Regel ist es eine ganz individuelle Reise. Das sehen wir an den Menschen, an den Symptomen, das sehen wir auch im Blut der Menschen, dass der Körper erst ein Allergen erkennt, dann immer mehr Proteine von der gleichen Allergenquelle. Das heißt, wir können da so eine richtige persönliche Reise beschreiben. Und wo der einzelne Mensch sich gerade auf dieser Reise befindet, das können Ärzte und Ärztinnen eben abklären und dann dabei helfen, dass die sich möglichst nicht Richtung Verschlechterung, sondern Richtung einer Besserung entwickelt.
Wie genau wird das denn gemacht? Wie wird Heuschnupfen derzeit behandelt?
Es gibt zum einen die symptomatische Therapie. Das wäre zum Beispiel mit Antihistaminika, Tabletten oder Nasensprays, Augentropfen. Da gibt es die Antihistaminika oder das Cortison. Es gibt Kombinationspräparate, die unterdrücken Symptome. Die heilen nicht die Erkrankung, sie helfen, damit zu leben. Dann die einzige kausale Therapie, also die wirklich Heilung versprechen kann, ist die Allergenimmuntherapie, die man über einen Zeitraum von 3 Jahren entweder in Form von regelmäßigen Spritzen unter die Haut oder jetzt auch Tropfen oder Schmelztabletten unter die Zunge, das macht man dann selbst zu Hause, eingenommen wird. Sie hilft nicht bei allen Patienten, muss man sagen, ist aber bei denen sie hilft, in der Lage, das Immunsystem so zu beeinflussen, dass es eine kausale Therapie ist. Also dass man wirklich die Erkrankung behandelt und nicht nur die Symptome unterdrückt.
Bei wie vielen wirkt das? Also Sie sagten, es ist jetzt nicht bei allen, aber gibt es da eine Prozentzahl?
Ja, ich finde diese Prozentzahlen relativ schwierig. Die schwanken so von um die 30-50%. Aber meine persönliche Überzeugung ist, dass es sehr wichtig ist, dass Agens, also den Pollen, sage ich jetzt mal, oder die Milbe oder womit man eben therapiert, präzise auszuwählen. Ich denke, wir haben noch zu häufig auch das Problem, dass wir über Kreuzreaktionen und ungenaue Testmethoden manchmal das falsche Agens auswählen. Das ist sicher nicht immer. Wenn man bei einem erfahrenen Allergologen oder einer Allergologin ist, dann wird es nicht passieren. Aber ich denke, je vielfältiger das Spektrum der Allergene wird, desto schwieriger wird es, das rauszupicken, das wirklich relevant ist. Und ich denke, wenn wir das präzise hinbekommen, dann können wir auch bessere Therapieerfolge erzielen. Und die andere Herausforderung ist die Adhärenz. Das klingt schon wieder so schlau. Das ist, wie lange bleibt der Mensch am Ball? Wie viele Spritzen schaffe ich wirklich? Wie lange nehme ich die Tabletten wirklich? Bald tritt eine Besserung ein bei vielen und dann sagen die, ja gut, jetzt bin ich ja geheilt. Und dann hören die auf. Und dann kommen die Symptome zurück nach einer Zeit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der den Erfolg der Immuntherapie beeinflusst.
Nun leben wir ja in Zeiten des Klimawandels. Ein Aspekt, den Sie mit Ihrer Forschungsgruppe Polarize berücksichtigen. Was bedeutet der Klimawandel für Allergiker genau?
Nichts Gutes, wie für so viele leider. Also es gibt verschiedene Aspekte, wie der Klimawandel PollenallergikerInnen das Leben schwer macht. Zum einen haben wir wärmere Temperaturen. Das heißt, die Blütezeiten der Pflanzen sind verlängert. Sie blühen früher, sie blühen länger. Zum anderen haben wir Extremwetterereignisse und auch Dürreperioden, die immer häufiger und länger werden. Wenn zum Beispiel eine Birke einer langen Dürreperiode ausgesetzt ist, dann möchte dieser Baum möglichst viel Pollen nochmal produzieren, denn er wähnt sich ja quasi dem Untergang geweiht und möchte diesen Pollen besonders gut auch schützen, baut viele Proteine in die Hülle ein, damit dieser Pollen geschützt ist. Diese Proteine sind aber genau die Proteine, die unser Immunsystem dann fälschlicherweise als Feind identifiziert. Das heißt, je mehr Stress die Birke hat, desto mehr Proteine packt sie in ihre Pollenkörner, die uns dann aber wiederum mehr Symptome verursachen. Das heißt, das ist auch eine direkte Wirkung des Klimawandels durch mehr Trockenheit zum Beispiel. Und was wir auch sehen, ist, dass durch diese klimatischen Veränderungen neue Spezies Richtung Norden wandern können, neue Pflanzen sich ansiedeln, auch eingeschleppt werden teilweise, sodass sich das Portfolio an Allergenen nochmal verbreitert. Wenn wir da nach Südeuropa gucken, wir haben auch Studien gemacht in verschiedenen südeuropäischen Ländern, da gibt es einfach viel mehr relevante Allergene. Von der Zypresse zum Beispiel. Die Zypresse ist bei uns noch nicht ganz so relevant wie beispielsweise in Italien oder in Südfrankreich. Je wärmer bei uns das Klima wird und je mehr wir dann zum Beispiel auch Olivenbäume als Deko-Pflanzen, umso mehr Allergene bringen wir auch in unsere Breitengrade. Und das erweitert das Spektrum an potenziellen Auslösern.
Heißt das, es könnten auch mehr Allergiker dann dazukommen? Weil ich bin jetzt vielleicht nicht gegen die Birke allergisch, aber dann eventuell potenziell gegen die Zypresse?
Es kann so sein, also wir beobachten einen stetigen Anstieg der Prävalenz, also der Häufigkeit von Pollenallergien, wobei man sagen muss, dass sich gerade so ein Plateau ein bisschen abzeichnet. Das muss man sehen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wo die Reise hingeht. Es ist aber schon so, dass die Exposition, also der Kontakt zu Allergenen, sich dann auch in den Patienten widerspiegelt sozusagen. Also es könnte sein, ja.
Und wenn neue Allergene kommen, müsste dann die aktuelle Behandlung angepasst werden? Wie schnell ginge sowas?
Das wäre dadurch, dass wir eben Gott sei Dank zum Beispiel in der EU gute Partnernetzwerke haben und da auch die Zulassungsverfahren für die Therapeutika oft EU-weit gemacht werden, gibt es die Allergene meistens schon auf dem Markt und man kann es anpassen. Aber der erste Schritt ist, das Bewusstsein dafür, dass jetzt neue Allergene bei uns relevant sind. Und das ist nicht so trivial, dieses Bewusstsein zu schärfen bei den Betroffenen, aber auch bei den Allergologen und AllergologInnen. Weil die Blütezeiten zum Beispiel oft überlappen, manche Testverfahren wie die Hauttests, da kann man die Kreuzreaktionen nicht so gut unterscheiden von realen, wir nennen das genuinen Reaktionen, also von echten Reaktionen. Und da müssen wir, glaube ich, dann uns ein bisschen schärfen, unser Bewusstsein schärfen, dass wir an mehr denken müssen als nur die Birke, die Erle, die Hasel und die Gräser.
Eine Strategie, um mit Heuschnupfen umzugehen, ist ja die Vorsorge, nenne ich es mal. Da geht es dann vor allem darum, Pollen zu vermeiden, oder?
Ja, das können Sie mir dann zeigen, wie Sie das machen wollen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich habe von Pollenfiltern gelesen, regelmäßig reinigen und vor allem auch den Pollenflugkalender beachten. Wie funktioniert denn derzeit so ein Pollenflugkalender?
Es gibt einmal den Pollenflugkalender. Das ist wirklich auf der Basis der realen Pollenflugdaten aus den vergangenen Jahren. Da gibt es zum Beispiel die Deutsche Stiftung Polleninformationsdienst. Das sind ausgewiesene Experten, die diese Pollen manuell zählen und dokumentieren und dann eben diese Kalender veröffentlichen aufgrund der Daten der letzten Jahre. Die bilden den Pollenflug der letzten Jahre ab und wir gehen davon aus, dass diese Zeiten dann auch im kommenden Jahr noch relevant sein werden und zutreffen. Gegebenenfalls kann es sich auch mal verändern und abweichen, das wissen wir auch, ne? Es gibt besonders warme Jahre, besonders kalte Jahre, trocken, regenreich. Dann gibt es die Pollenflugvorhersagen und das sind Vorhersagemodelle, das heißt im Grunde genommen Schätzungen, die verschiedene Variablen mit einbeziehen, Wettervariablen, zum Beispiel wie viele warme Tage gab es schon im Jahr, ist denn diese Summe der warmen Tage ausreichend, um den Pollen reifen zu lassen? Manche Vorhersagen schicken auch wirklich Menschen los, die sich auskennen mit der Reifung der Bäume und mit dem Entwicklungsfortschritt der Kätzchen zum Beispiel. Und das fließt alles mit ein und dann wird vorhergesagt. Aber da muss man leider auch sagen, gibt es zum Beispiel eine Studie aus Österreich, dass diese Vorhersagen nicht immer so wahnsinnig genau sind.
Juckende oder tränende Augen, eine verstopfte oder laufende Nase, ein Kratzen im Hals, vielleicht auch ein Ausschlag, alles Symptome einer Pollenallergie und gerade ist wieder Hochzeit. In Berlin soll eine App bei der Diagnose und Behandlung von Heuschnupfen helfen und am Ende auch ganz aktuelle und individuelle Allergiebelastungen vorhersagen können. Das ist Thema heute in unserem Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Frau Dr. Stefanie Dramburg von der Charité Berlin. Sie leitet das Projekt Berlin Breathing, das derzeit an der App Polinius arbeitet. Frau Dramburg, schauen wir damit jetzt auf Ihr Forschungsprojekt. Das läuft noch 2 Jahre. Am Ende soll die App Allergiker bei der Diagnose und Behandlung von Heuschnupfen unterstützen. Wie genau soll sie das denn machen?
Wir möchten zum einen erstmal besser verstehen, was Pollenallergien für Berlinerinnen und Berliner denn bedeuten. Wie schwer sind die betroffen? Und dafür haben wir erstmal diese App Polenius in der Grundvariante entwickelt, die es erlaubt, Allergiesymptome aufzuzeichnen als Tagebuch. Parallel dazu haben wir eine Pollenmessstation auf dem Gelände des Deutschen Wetterdienstes. Da konnten wir eine Kooperation eingehen, die in quasi Echtzeit Pollenkonzentrationen misst, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Und im 3-Stunden-Intervall die Daten in die App einspeist. Das heißt, die NutzerInnen können jederzeit in der App sehen, was fliegt denn real heute, jetzt gerade. Und können damit zum einen nachverfolgen, was könnte ein möglicher Auslöser meiner Symptome sein. Das betreffe dann die, die noch nicht diagnostiziert sind, die merken, oh, es kitzelt in der Nase, ich muss so viel niesen, vielleicht ist das ja Pollen, die können die Initiative ergreifen, sich die App runterladen und mal gucken, passt das zusammen? Und dann guckt man eben, wenn der Pollen abfällt, werden da auch meine Symptome weniger, passt das zusammen oder nicht? Das Ganze hilft auch Ärztinnen und Ärzten natürlich. Man kann dann die Symptomkurve mit der Pollenkurve zusammenlegen und dabei eben helfen zu gucken, wenn man dann einen Allergietest gemacht hat, wie relevant ist denn jetzt welches Allergen klinisch, also für meine Nase, für meine Augen, für meine Lunge. Und wir möchten dann im nächsten Schritt, und zwar mit Hilfe der Datenspende möglichst vieler NutzerInnen, die da einmal anklicken, ja, ich möchte anonym meine Daten an die Arbeitsgruppe Berlin Breathing spenden, möchten wir ein Modell trainieren, eine künstliche Intelligenz, die es schafft, für den einzelnen Nutzer und die Nutzerin die nächsten 24 Stunden vorherzusagen. Das basiert einmal auf Pollenflugvorhersagen, die wir für Berlin optimieren möchten, in Zusammenarbeit mit der TU München. Da arbeiten wir mit einer tollen Umweltingenieurin zusammen. Dann möchten wir gucken, wie viel allergene Proteine sind denn pro Pollenkorn. Das hatte ich vorhin kurz erklärt, ne? Das variiert. Können wir das vorhersagen, wie viel allergenes Protein fliegt? Und dann gucken wir, was bedeutet das denn zum Beispiel für Sie, Frau Wiener? Wie werden die nächsten 24 Stunden für Sie? Dafür brauchen wir die Symptomdaten als Spende, als Trainingsdatensatz, um dann einen Algorithmus zu trainieren, der hoffentlich dann die nächsten 24 Stunden vorhersagen kann. Das ist ambitioniert, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Es sind sehr, sehr viele Daten, die Sie da miteinander verknüpfen wollen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, momentan ist die KI in der App halt noch nicht dabei. Aber sie ist ganz wichtig für die Pollenfalle. Also Sie haben die Pollenfalle auf dem Tempelhofer Feld stehen. Mhm. Sieht aus wie ein großer Kühlschrank. Wie genau funktioniert das da? Was macht denn die KI da in diesem Kühlschrank?
Ja, genau. Unser Pollenkühlschrank steht auf dem Gebäude am Südende des Tempelhofer Feldes. Da ist eben auch die Messstation des Deutschen Wetterdienstes. Da steht es auf dem Dach und ist so ein Schrank ungefähr so groß wie ich, ein bisschen größer. Dann geht nochmal ein Rohr oben raus mit dem Ansaugstutzen und alle 10 Minuten saugt dieses Gerät Luftproben an. Die Luftproben fließen an einem kleinen Glasobjektträger vorbei, auf dem ein Gel ist und alles, was fest ist, also feste Partikel, bleiben in diesem Gel kleben. Dann wandert dieser Glasobjektträger ein Stückchen weiter, wird erwärmt, das Gel wird erwärmt, dadurch sinken die Pollen in das Gel ein, fährt wieder weiter an die nächste Station und dann kommt eine Kamera und macht 140 Schnittbilder von diesem einen Glasobjektträger. Auf diesem Glasobjektträger liegen alle Proben von 3 Stunden Intervall, alle 10 Minuten gemessen. Und diese 140 Bilder, die werden dann von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet, die eben erstmal jedes Pollenkorn ausschneidet sozusagen und dann abgleicht und identifiziert, welche Spezies ist das denn? Welches Pollenkorn ist das denn? Und diese Daten werden dann übermittelt in die App Pollenius.
Wenn das jetzt auf dem Tempelhofer Feld steht, kann ja nur das ansaugen, was da ungefähr in der Gegend ist. Was bringt mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel in Pankow unterwegs bin?
Das ist mit eine Frage, die wir auch beantworten möchten, wenn wir es denn schaffen, dass möglichst viele Berlinerinnen und Berliner uns ihre Symptomdaten spenden. Es gibt aerobiologische Forschungsprojekte. Manche sagen, ja, der Pollen, der wird über hunderte Kilometer transportiert. Das stimmt sicherlich auch. Andere arbeiten mit einem Radius von 20 Kilometern. Wir haben ja auch noch einen klinischen Studienteil angeschlossen. Da arbeiten wir mit einem Radius von 15 Kilometern Luftlinie um das Gerät aus. Außenrum, das ist fast ganz Berlin und man kann schon davon ausgehen, dass es repräsentativ ist für diesen Radius. Vor allem, weil das Tempelhofer Feld weltweit einzigartig ist als riesige Freifläche mitten in einer Metropole. Das heißt, die Winde können richtig frei dort fliegen und eben auch Pollen und Partikel aus der Umgebung dort deponieren und das wird dann angesaugt. Also wir gehen davon aus, dass es repräsentativ ist. Mhm. Wissen können wir es erst, wenn uns genug Bürgerinnen und Bürger Daten spenden.
Und da sind wir beim Stichwort Citizen Science Projekt. Sie haben es ja schon gesagt, Citizen Science ist das, dass die Bürgerinnen und Bürger mit aufgerufen sind, mitzumachen, selbst zur Forscherin, zum Forscher zu werden. Sie haben das aber verbunden jetzt mit einer klinischen Studie oder Sie sind gerade dabei. Was bringt diese Gegenüberstellung? Was ist der Mehrwert davon?
wir hören ja oft den Satz, eine künstliche Intelligenz ist nur so intelligent, wie der Datensatz es erlaubt, mit dem sie trainiert wurde. Und dabei setzen wir, damit der Algorithmus, den wir trainieren möchten, möglichst smart wird, setzen wir einmal auf Masse und einmal auf Klasse. Die Masse ist, zu versuchen, möglichst viele BürgerInnen zu erreichen, dass wir einen großen Datensatz haben, der möglichst viele Bezirke abdeckt, der Altersgruppen abdeckt, unterschiedliche Geschlechter abdeckt und auch genetische Hintergründe. Das ist die Masse. Aber wir möchten auch 200 Teilnehmende besser kennenlernen. Wir möchten ihr Immunsystem besser kennenlernen, ihre Antikörperprofile bestimmen. Wir möchten ein etwas genaueres Tagebuch von diesen Teilnehmenden. Wir möchten einen Hauttest machen. Wir machen eine sorgfältige Anamnese. Das heißt, wir gucken, wann hat es begonnen? Wo sind diese Menschen auf ihrer allergologischen Reise? Und dafür suchen wir dringend 160 PollenallergikerInnen und 40 Nicht-AllergikerInnen als Kontrollgruppe, die gewillt sind, über 2 Jahre mit uns zusammenzuarbeiten, 3 Studienbesuche bei uns im Virchow-Klinikum zu machen und in das Team Berlin Breathing so ein bisschen mehr einzusteigen.
Jetzt haben Sie schon die Masse an Daten erwähnt, die da gebraucht werden, aber auch von der Masse, also von dem Citizen Science Teil des Projektes. Viele zögern vielleicht damit zu machen, weil sie Angst um ihre Daten haben. Wie ist denn das gewährleistet, dass das kein Problem ist?
Ja, das ist uns sehr wichtig und wir haben ja auch ganz strenge Datenschutzregularien, einmal von der Ethikkommission, aber auch innerhalb der Charité. Die App arbeitet komplett anonym. Das heißt, es wird keine IP-Adresse von Ihrem Telefon, wir bestimmen keinen Standort, wir kennen Ihre Identität nicht, Sie müssen sich kein Nutzerprofil anlegen, man braucht keine E-Mail, man braucht gar nichts. Das ist super für den Datenschutz, hat aber für uns leider auch Nachteile. Zum Beispiel haben wir jetzt Teilnehmende, die sagen, ja, ich habe schon 2 Wochen mein Tagebuch geführt, jetzt können Sie die Daten ja rüberziehen in mein Studienprofil. Nein, kann ich nicht, weil anonym wirklich bedeutet, ich kann es jetzt nicht und ich werde zu keinem Zeitpunkt in der Lage sein, die gesammelten Daten mit einem Menschen in Verbindung zu bringen, mit einer Identität. Das ist ganz streng gewährleistet, leider für uns manchmal auch schade, aber den Preis zahlen wir gerne.
Sie machen das Ganze ja aber auch nicht nur aus philanthropischen Gründen. Von den Daten der Bürgerinnen und Bürger versprechen Sie sich ja eben logischerweise als Forschungsteam einen Mehrwert, um auch Pollenallergien an sich besser zu verstehen. So heißt es jedenfalls in der Beschreibung Ihres Projekts. Gibt es da tatsächlich noch Aspekte, die unbekannt sind?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel ist uns unbekannt, ob eine Pollenfalle an einem Ort dann ausreicht, um ganz Berlin abzudecken. Das hatten wir gerade schon. Wir wissen zwar mittlerweile, dass Pollenallergien so eine individuelle Reise sind, aber wir wissen noch nicht genau, was die Abzweigung beeinflusst. Also warum entwickelt der eine 6 verschiedene Allergien innerhalb von 5 Jahren und der andere bleibt einfach nur gräserpollenallergisch. Wir wissen noch nicht, was sind die individuellen Reaktionsschwellen. Der eine reagiert nur bei 150 Pollenkörnern pro Kubikmeter Luft, der andere schon sehr viel früher. Also da gibt es noch jede Menge zu lernen. Und dann natürlich möchten wir auch lernen, wie ist der Alltag und die Realität der Menschen? Was müssen wir machen, damit sie besser mit der Erkrankung leben können?
Sie haben jetzt mehrfach schon erwähnt, individuelle Reise. Das klingt nach dem Anfang, Mitte, Ende. Ist das richtig gedacht oder ist das einfach, wenn ich das habe, dann ist es eine Reise, die mich einfach mein ganzes Leben lang begleitet?
Ich gehe ja davon aus, dass alles, was wir haben, uns ein Leben lang begleitet, weil das immer zu uns dazugehört und uns prägt, von der Geburt bis zum Tod. Aber unser Ziel ist schon, dass man die Pollenallergien irgendwann auch wieder loswerden kann. Das kann zum einen über die Allergenimmuntherapie sein. Wir haben aber auch noch nicht alle Möglichkeiten komplett ausgeschöpft. Es gibt zum Beispiel neue Therapieansätze mit Biologika. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit, so gut mit den Allergien umgehen zu lernen, dass sie einen faktisch zwar begleiten, aber nicht einschränken. Und deswegen setze ich immer so auf den individuellen Aspekt, weil es braucht nicht jeder ein Biologikum, ein teures. Es braucht nicht jeder die Immuntherapie, sondern jeder muss für sich herausfinden, und das kann sich über die Zeit eben auch verändern, was ist für mich die beste Therapie, der Ansatz, oder ist es doch die Vermeidung
Präventionsmaßnahmen, haben Sie vorher kurz angesprochen. Was ist mein Weg, um damit umzugehen und hoffentlich auch die Symptome zu verlieren?
Und das ist am Ende das, was die App hoffentlich leisten kann, mich da unterstützen als Betroffenen, eben mit dem Einsatz von KI.
Genau. Ich möchte Menschen befähigen, ohne auf einen HNO- oder Dermatologen-Allergologen-Termin warten zu müssen, selbst so gut es ihnen möglich ist, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Befähigung und Lebensqualität.
Eine verbesserte individuelle Allergievorhersage durch die am Ende KI-gestützte App Polenius. Ein Projekt, das übrigens aus nur 4 Forschenden bestehenden Teams Polarize, geleitet von Frau Dr. Stephanie Dramburg, heute zu Gast im Lunchtalk Soup & Science, einer Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.